HR Info. Das Interview.
Mit Andreas Meyer-Feist. Politiker sein ist manchmal ein undankbares Geschäft. Manchmal werden sie gelobt, öfter kritisiert. Politiker bleiben ist oft noch schwieriger. Wer seine Sache gut macht, hat keine Garantie, bleiben zu können. So geht es ja nicht nur in der Politik. So mancher gerät ohne eigenes Zutun in den Strudel um Posten und Prestige. Und hinterher heißt es dann bei allen, so wollten wir das nun auch nicht. Elmar Bruck ist die Stimme und das Gesicht des Europaparlaments für viele Menschen in Deutschland. Hochgeschätzt, muss man sagen, auch von vielen, die mit der CDU nichts zu tun haben. Und der dienstälteste Parlamentarier im Europaparlament seit 1980 ist er dabei. Herzlich willkommen, Herr Bruck.
Danke für die Einladung.
An einem Montagabend kurz vor neun gab es in der CDU-Landesgeschäftsstelle von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf eine Kampfabstimmung. Es ging um die Europawahlkandidaten und völlig überraschend für viele tauchten sie da nicht mehr auf. Was war das für ein Gefühl? War das ein Schock?
Also ich muss sagen, dass der Zahl der Anrufe, der Mails, der Nachrichten, die ich bekommen habe, ist so überwältigend gewesen, dass ich dadurch ein bisschen bewegt bin. Und ist nicht so sehr durch die Niederlage, und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa, nicht nur aus der CDU, aber insbesondere aus der CDU, insbesondere aus meiner Heimat, aber weit darüber hinaus in Berlin und auch aus anderen Parteien heraus.
Nun hat sich ja der Ministerpräsident Laschet in Nordrhein-Westfalen sehr unterstützt. Wie wichtig ist denn Verlässlichkeit in der Politik?
Verlässlichkeit ist es wie im anderen Leben auch. Das habe ich im Berufsleben auch. Das ist wie bei Beförderung manchmal auch, wo man meint, ungerecht behandelt zu werden. Die Politik ist ein Teil der Gesellschaft, wo es Sonne und Sonne gibt, wie wir in Westfalen sagen. Dass nämlich manche einem nicht die Wahrheit ins Gesicht sagen und man in einem falschen Glauben gelassen wird. All das gibt es da. Da bin ich zu lange dabei, um das nicht zu sehen und diese Risiken zu sehen. Und vor allen Dingen muss man sagen, es gibt keinen Anspruch auf Wiederwahl aufgrund von Treue oder Geleistetem. Das wäre naiv.
Mhm. Es gibt ja so den Spruch, man gibt jemandem die Hand oder den kleinen Finger und dann wird die ganze Hand mehr oder weniger genommen. Ist das fehl am Platz in der Politik, Großzügigkeit?
Das ist auch wie im gesamten Leben. Großzügigkeit wird manchmal falsch interpretiert. Das ist immer die Frage, die richtige Balance in einer Gemeinschaft zu finden. Da kann man jetzt niemandem einen Vorwurf machen und Ansprüche gibt es daraus nicht.
Wenn Sie mit Herrn Laschet sprechen, der Sie ja unterstützt hat, ist das schwierig, wenn er Ihnen sagen muss, es hat leider nicht geklappt? Hat es die Beziehung in irgendeiner Weise belastet?
Nein, ich bin Armin Laschet für sein Verhalten dankbar.
Wollen Sie es nochmal versuchen? Am 28.
Das
Januar
gibt es ja... Das ist meine Aussage und das ist das Letzte und Einzige, was ich dazu sage. Ich habe es mir vorbehalten.
Auf der Landesdelegiertentagung,
die eine andere Besetzung wird, größer ist, nochmal zu kandidieren. Und das werde ich absehen. Ich werde das mit meiner Familie, meinen Freunden besprechen, werde auf Rat hören. Denn es war ja auch immer eine Überlegung, hin und her nochmal zu machen oder nicht zu machen. Und habe mich überreden lassen, wegen der Herausforderungen, die heute in der Europäischen Union haben, dass meinen, glaube ich, vorhandenen Einfluss hier nochmal einzubringen. Und das muss man dann, glaube ich, nochmal mit sich überlegen.
Sie müssten sich dann hinstellen und gegen die schon beschlossene Liste kandidieren?
Nein, nicht gegen die Liste, für einen Platz kandidieren.
Für einen Platz auf einer schon beschlossenen Liste.
Die Liste ist ja nur ein Vorschlag. Jeder Parteimitglied kann sich oder einen anderen vorschlagen.
Ist das schwierig, dann mit denen zu sprechen, deren Unterstützung man vielleicht auch braucht? Wie gehen Sie damit um?
Gar nicht. Ich habe mich ja noch nicht entschieden, ob ich kandidiere.
Trotz spielt es auch eine Rolle, dass man das als Antriebskraft braucht?
Dazu bin ich zu alt, um das mit Trotz heranzugehen. Es muss Sinn machen. Ich hatte für mich die Entscheidung getroffen, aufgrund vieler, dass ich noch was einzubringen habe. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, das einzige Entscheidende.
Elmar Bruck zu Gast im Studio, dienstältester Europaabgeordneter. Wenn Sie dieses Attribut hören, gefällt Ihnen das oder geht es Ihnen auf die Nerven?
Es geht mir ein bisschen auf die Nerven, wenn man sich allein durch Amtszeit definiert. Ich glaube, ich habe in der letzten Legislaturperiode in wesentlichen Fragen Beiträge zur Politik der Europäischen Union geleistet und manches mehr. Und das ist das einzig und allein Entscheidende. Und dann müssen andere beurteilen, ob das ausreichend ist. Ich bin persönlich fit und damit hat sich's. Und dann muss man selbst und müssen andere eine Entscheidung treffen.
1979 gab es die erste Wahl zum Europaparlament. Ich erinnere mich noch daran, da war ich 17, durfte noch nicht mitwählen, aber die Stadt war voller Plakate und das war das erste Mal, wo ich wirklich Europa gespürt habe oder einen neuen Aufbruch. Und Sie sind seit 1980 dabei. Da habe ich mich gefragt, warum nicht gleich 1979? Sie waren dann Nachrücker.
Ja, ich war damals junger Mann der Jungen Union, mein eigener Bezirksvorsitzender wollte. Der hatte mit 3 Stimmen, auch mal wieder 3 Stimmen verloren, hatte ich gegen den verloren. Und der starb dann nach einem Jahr.
Und dann konnten Sie nachrücken?
Ja.
Das heißt, die wollten von Anfang an?
Ja.
Ist das Nachrücken ein Problem?
Nein. Ich hatte damals ein Angebot, zum ZDF zu gehen. Und da mitten rein kam dann diese andere Geschichte. Sonst hätte ich Ihren Beruf, ich habe ja eine Ausbildung beim Deutschlandfunk, Ihren Beruf gewählt, das wäre auch ein schönes Leben gewesen. Manchmal habe ich mich gefragt, wäre das nicht vielleicht das schönere Leben gewesen.
1980, können Sie sich noch an Ihre erste Sitzung im Europaparlament erinnern? Das war ja nicht nur eine andere Zeit, das waren andere Gebäude, das war alles viel kleiner, als wir das heute hier in der EU-Hauptstadt kennen.
Das war eine ganz andere Europäische Union, die viel weniger Mitgliedsländer hatten. Eine Europäische Union, in der das Parlament nichts zu sagen hatte, in dem die Europäische Union weit weniger Kompetenzen hatte.
Was haben Sie da gemacht?
Ich bin angefangen als junger Mann, als jüngster Mann unserer Fraktion im Ausschuss für Jugend und Bildung. Meine erste Rede im Europäischen Parlament war für Yes for Europe, wo Jugendliche reisen können. Und das war das Programm, aus dem später Erasmus entstanden hat, auf das heute so viele stolz sind.
Können Sie sich noch erinnern, wie viele zugehört haben, was die ersten Reaktionen
waren? Das waren ganz wenige. Das war nämlich kurz vor Mitternacht.
Ah.
Und derjenige, mit dem ich da ein Foto bekommen habe, den ich da stand, weil der in der Nachtsitzung noch dabei war, war Otto von Habsburg. Daran erinnere ich mich. Das Foto habe ich.
Wurden Sie da überhaupt wahrgenommen, wenn Sie zu Hause waren und sagen, Sie sind Europaabgeordnete? Und die Leute haben gesagt, ja, haben wir schon mal gehört, haben wir jetzt auch mal gewählt. Aber eigentlich ist es ja gut bezahlt, aber zu tun haben Sie nicht viel.
Na, gut bezahlt war es nicht. Wir kriegen so viel. Wir wurden damals vom Bundestag bezahlt. Es gab keine europäischen Gelder. Bis 2009 war das Geld der Bundestagsabgeordneten. Wir müssen sehen, dass wir da an einer neuen Front angetreten sind. New Frontier, sagte Kennedy. Und wir haben das geändert. Mit hohem Einsatz aus dem Parlament heraus, aber auch viele andere wie Jacques Delors und Helmut Kohl und solche Leute, dass wir heute eine Europäische Union haben, die einen kompletten Binnenmarkt hat. Eine Europäische Union, die eine Währungsunion ist. Wir sehen das jetzt an der Brexit-Geschichte, wo man dieses nicht gegen das Europäische Parlament so oder so entscheiden kann, sondern das Europäische Parlament muss eine Zustimmung geben. Und manchen anderen Fragen mehr, dass dies ein vollgültiges Parlament jetzt ist. Und das haben wir mühsam erarbeitet. Und deswegen war es für mich immer eine große Sache. Habe ich das unglaubliche Glück gehabt. Und deswegen konnte ich hier über das Europäische Parlament vielleicht das eine oder andere bewegen, was ich so als parlamentarischer Staatssekretär in Berlin nicht hätte bewegen können.
Wie dick muss das Fell sein, das man hat? Also Sie haben immer weitergemacht, Sie haben nie aufgehört, obwohl man sich ja auch hätte vorstellen können, zum Beispiel viele Jahre später, 2009, dass Sie EU-Kommissar geworden wären. Das wurde dann Günther Oettinger. Vieles hat geklappt, manches so haarscharf nicht. Wie steckt man das weg?
Kommissar wäre eine schöne Sache gewesen, aber ich habe in jeder Phase etwas bewegen können. Und das ist auch etwas Hervorragendes. Das andere sind Titel, sind Dienstwagen. Das allein ist es doch nicht. Und im gewissen Alter ist man auch darüber hinaus, dass es das sein muss.
Braucht man jemanden, der einen coacht? Sind das Parteifreunde oder braucht man die Familie? Oder braucht man eigentlich niemanden, weil man alles mit sich selbst ausmachen muss?
Letztlich muss man es mit sich selbst ausmachen. Natürlich hat es immer in diesem Weg Freunde gegeben. Auch Leute, deren Wort natürlich galt. Sie haben es natürlich mit Ehrgeiz von Leuten zu tun. Aber sie müssen herausfinden, wer vertrauenswürdige Freunde sind. Und wenn ich das Glück gehabt hatte, etwa diese Beziehung mit Helmut Kohl zu haben, der ja der größte deutsche Europapolitiker war, dann ist das ein Glücksfall in einem Leben. Daraus kommt auch eine Verpflichtung, dass man diese Politik weiter vorantreibt.
Sie hören hr-Info, das Interview mit Elmar Brok seit 1980 im Europaparlament für die CDU. Sie werden in diesem Jahr 72 Jahre alt. Neue Generationen sind gekommen. Es gibt ganz junge Abgeordnete. Wie kommen Sie mit denen zurecht? Sehen Sie da mehr Ehrgeiz, mehr Druck, mehr Eitelkeit?
Ich kann mich auch nicht freisprechen von Ehrgeiz und Eitelkeit. Wer da behauptet, er hätte das nicht, hat schon die erste Lüge begangen. Geht Ihnen, glaube ich, auch so. Es geht uns allen so und man muss es nur nicht zur Maßgabe da Inhalte machen, der Werte, für die man einsteht. Und darauf muss man achten, muss man sich auch sehr stark kontrollieren. Und da ist es auch wichtig, dass Freunde da sind und sagen, hör mal zu, mach da mal langsam.
Und wie geht man mit Verletzungen um? Oder wie gehen Sie damit um?
Ja, da bin ich schon manchmal sauer, wenn man auch über den Medien und andere da Dinge behauptet werden. Wenn man Wikipedia mal nachliest, was man angeblich gemacht hat und jeder da was reinschreiben kann.
Korrigieren Sie das manchmal?
Nein, das habe ich irgendwann aufgegeben und gesagt, sollen Sie schreiben, was Sie wollen. Das ist, glaube ich, das Einzige, mit dem man das umgehen kann. Und ich glaube, dass das ein Weg ist. Und die Familie ist von großer Bedeutung. Wissen Sie, auch in diesen Tagen ist das wichtig. Wenn man nach Hause kommt, freut man sich. Und ich glaube, man würde sich noch mehr freuen, wenn ich mehr zu Hause wäre. Das heißt, wenn man einen solchen sicheren Hafen hat, verlieren andere Dinge Bedeutung.
Aber wenn Sie dann wirklich nach Hause müssten oder sich dafür entscheiden, das zu tun, fällt Ihnen da nicht die Decke auf den Kopf?
Ich habe etliche ehrenamtliche Aufgaben, die man weitermachen kann. Ich kann zu alten Dingen wiederherkommen. Ich habe früher mal als junger Mensch Zeitungen, Theaterkritiken geschrieben und solchen Sachen, mehr in den kulturellen Bereich auch hinein. Ist alles nicht dasselbe, aber ich glaube, dass man wäre zu kurz gesprungen, wenn man damit nicht fertig würde.
Können Sie sich auch vorstellen, Theater zu spielen? Und in welcher Rolle würden Sie sich wiederfinden? Ja,
ich habe das als Jugendlicher mal gemacht, im Rahmen der katholischen Jugend, Theaterstücken mitgespielt. Aber zum großen Schauspieler reicht es nicht. Und meine Faulheit lässt es auch nicht zu, die ganzen Texte zu lernen.
Wenn Sie sich entscheiden dürften, wer Ihr Souffleur sein dürfte?
Meine Frau oder meine Kinder. Die eigene Familie ist immer der Ort, wo das beste Vertrauen vorhanden ist.
Elmar Brok bei uns im Studio, seit 1980 im Europaparlament. Es geht jetzt um die europäische Familie, um das, was uns bevorsteht, der Brexit. Am Dienstag eine entscheidende Abstimmung im Unterhaus. Wahrscheinlich wird der Scheidungsvertrag, den Theresa May ja schon ratifiziert hat, nicht durchkommen. Aber es könnte auch anders sein. Was passiert danach? Ein Sondergipfel? Chaos?
Sie muss ja dann bis zu dem Montag danach Vorschläge unterbreiten, wie sie aus der Situation herauskommen will. Sie wird wahrscheinlich nicht dazu in der Lage sein dann, oder würde dann wahrscheinlich nicht dazu in der Lage sein. Und dann schließe ich nicht aus, dass daraus kommt entweder Neuwahl oder ein neues Referendum. Ich habe den Eindruck, die Briten wissen es selbst nicht.
Glauben Sie an ein neues Referendum als realistische Möglichkeit?
Ich weiß, dass viele, die jetzt gerade in diesen Tagen beschlossen haben, dass sie nur diese kurze Zeit hat, noch neue Vorschläge zu machen, dass die ein neues Referendum wollen. Das sind starke Kräfte in allen Parteien. Und aber dafür gibt es jetzt keine Mehrheit. Aber wenn am Ende des Tages nichts anderes mehr übrig bleibt, halte ich das auch nicht für völlig ausgeschlossen. Aber das Problem in Großbritannien ist, dass die Mehrheiten haben, gegen alles, aber keine Mehrheit haben für etwas.
Als Beauftragter der EVP-Fraktion in Sachen Brexit beobachten Sie natürlich auch das, was man den Briten vielleicht noch anbieten könnte.
Also können Klarstellungen sein, das hat man ja zum Teil auch schon gemacht, der Vertrag ist nicht mehr verhandelbar. Klarstellung kann sein, dass wir beispielsweise, das ist ja zum Teil auch schon gemacht worden, dass dieser Backstop, diese Versicherung, damit es keine harte Grenze zwischen den beiden Irlands gibt, dass wir die in dieser Form der Zollunion nur so lange aufrechterhalten, bis wir eine neue Lösung gefunden haben über einen Freihandelsvertrag, sodass nach Möglichkeit das gar nicht in Kraft tritt, weil ja auch in der Übergangsphase, die dann möglich wäre, es nicht in Kraft tritt. Das ist einfach wie eine Feuerversicherung.
Und der Sebastian Kurz aus Österreich hat ja jetzt vorgeschlagen, möglicherweise das nochmal zu verschieben, bis zur Europawahl, den Brexit zu verschieben, um mehr Zeit zum Nachdenken zu bekommen. Eine Option?
Also es geht nur, und es ist auch rechtlich geprüft, eine Fristverlängerung zu machen, wenn besondere Umstände da sind. Beispielsweise Neuwahlen oder ein neues Referendum.
Das müsste dann aber schnell gehen. Spätestens
ja, wir müssen
Mitte März
ja sehen, dass das Europäische Parlament in der heutigen Besetzung bis zum 30. Juni im Amt ist. Und solange Großbritannien nicht raus ist, müssen sie Abgeordnete haben. Das würde ja bedeuten, dass die britischen Abgeordneten auch neu gewählt werden müssen. Das würde bedeuten, wenn das dann länger dauert, dass britische Abgeordnete über den nächsten Kommissionspräsidenten mit abstimmen. Und das ist alles ein bisschen verquer. Politisch wäre es besser für die Europawahl, das zu machen. Und Nicht ohne Grund steht im Artikel 50 zwei Jahre Frist. Das ist aus guten Gründen gemacht worden, damit Klarheit ist. Und wenn man das in zwei Jahren nicht hinkriegt, dann kriegt man es auch nicht in zwei Jahren und sechs Wochen hin.
Ist das wünschenswert, das vielleicht so zu machen, also bis Juni zu warten, den Brexit erstmal vielleicht sogar bis Juni oder etwas länger, wenn man damit wartet, mit der Wahl der neuen EU-Kommission hinauszuziehen und dafür vielleicht Großbritannien in der EU zu halten?
Ja, unter welchem Gesichtspunkt? Dann müssen sie ein Referendum durchführen. Und wenn das Referendum wieder schief ausgeht, dann haben wir erst recht harter Brexit, weil dieser Austrittsvertrag nicht abgesichert ist.
Kann man überhaupt zu einer Entscheidung machen? Also muss ja drei Möglichkeiten zur Abstimmung haben, eben Austritt, kein Austritt oder eben der Scheidungsvertrag, der ausgehandelt wurde.
Das
da müssen ja erstmal Mehrheiten sich sicher
manche,
entwickeln.
Aber dann hat man keine klare Mehrheit, wenn man drei Fragen stellt. Dann ist keine dieser Fragen mit über 50% beantwortet.
Das heißt, das wäre auch keine Lösung.
Es müssen wahrscheinlich nur zwei Alternativen sein. Und darüber wird dann in Großbritannien schon ein Streit stattfinden, welches dieser Alternativen da gegriffen werden. Und manche sagen, dieser Deal oder Referendum. Und wenn das Referendum schief ausgeht, ist es No Deal. Aber das ist alles viel Theorie. Wir sollten den Dienstag abwarten und dann die Reaktion. Es ist ja auch viel, hängt davon ab, in welchem Umfang. Und wenn sie verliert, verliert sie. Denn nach der britischen parlamentarischen Praxis hat man das Recht, nach ein paar Wochen denselben Abkommen nochmal vorzulegen zu einer Abstimmung. Aber das macht nur Sinn, wenn die Niederlage nicht zu gravierend ist.
Wie müsste das Stimmenverhältnis aussehen?
Wenn es, manche sagen, 200 Stimmen Mehrheit dagegen ist, ist das Spiel beendet. Wenn es 80 Stimmen dagegen sind, könnte Theresa May fortfahren.
Großbritannien war immer ein schwieriger Partner. Sie sind seit 1980 dabei. Können Sie sich noch an Ihren ersten Besuch in London als frischgebackener Europaabgeordneter 1980 erinnern?
Wissen Sie, ich habe ein Jahr in Schottland gelebt und ich hatte ein Büro im Hauptquartier der konservativen Partei von 1978 bis 1981. Dieses Büro ist mir damals von der Oppositionsführerin persönlich überreicht worden. Sie hat mich in das Büro gebracht, das war Margaret Thatcher, mit der ich immer gute Beziehungen hatte, aus dieser Zeit, bevor sie Premierministerin war. Und die Briten waren immer tough, aber sie, Margaret Thatcher, hätte niemals einen Austritt beantragt.
Aber das heißt, Sie hatten schon enge Kontakte, bevor Sie
Europaabgeordneter wurden. Ja, ich habe auf dem Kongress der englischen Jungkonservativen 1977 die Schlussreden gehalten, auf deren Kongress mit Margaret Thatcher und ich. Und 1979 im Europawahlkampf hatte sie mich eingeladen. Sie war da gerade Premierministerin geworden. Gemeinsam mit ihr die einzige Kundgebung, auf der sie im Wahlkampf gesprochen hat, in Birmingham in den Messehallen zu reden. Insofern gibt es da eine lange, lange Beziehung.
Hat sie Ihnen auch diese deutlichen Worte gesagt, die sie auch öffentlich damals immer gesagt hat, auch in Richtung Brüssel?
Das war am Anfang nicht das Thema. Sie war von uns angesehen als die große Pro-Europäerin. Wir waren ja in Deutschland auch in der Opposition. Wir waren in einem Parteienbündnis, namens der Europäisch-Demokratischen Union. Und da war eine enge Zusammenarbeit. Aber in dieser grundsätzlichen Frage Mitglied der Europäischen Union war, hat sie ihre Meinung nie geändert. Denn dieser Austritt Großbritanniens heißt ja Einflussverlust Großbritanniens. Margaret Thatcher war mit wenigen die Erfinderin des europäischen Binnenmarktes, das vorangetrieben worden ist. Auch mit dem Ring, dass diese Regeln beschlossen werden. Sie war da sehr viel klüger als manche, die sich heute auf sie berufen und sie nie getroffen haben.
Sie haben sie getroffen und sehen jetzt nach vielen Jahrzehnten später die Zukunft. Ich habe so den Eindruck, dass viele sich noch gar nicht so vorstellen können, wie das sein würde ohne die Briten. Ist das noch das Europa oder wird es doch ein unwichtiges Europa?
Nein, wir haben heute den Binnenmarkt, die Außenpolitik. Wir haben eine umfassende Gesetzgebung im Rahmen der Binnenmarkt, dass das stärker integriert ist als der amerikanische. Wir sind die größte Handelsmacht der Welt. Schließen die Handelsverträge ab, die vom Europäischen Parlament gebilligt werden müssen. Wir sind in der Lage gewesen, beispielsweise als Trump seine Handelspolitik im Pazifik aufgab, dass wir da hineingesprungen sind und jetzt die Handelsverträge in den letzten Monaten mit Japan und anderen Ländern gemacht haben, um dieses Vakuum zu füllen. Wir sind heute sehr viel bedeutsamer, noch nicht bedeutsam genug, aber sehr viel stärker als damals, praktisch und auch nach den Kompetenzen nach, so dass das ein großer Punkt vorwärts ist. Und wir müssen ja sehen, dass in vielen Punkten die Briten Veto eingelegt haben, gestoppt haben. Wir können jetzt erst seit gut einem Jahr die verstärkte Außen- und Sicherheitspolitik betreiben, die verstärkte Zusammenarbeit in diesem Bereich machen, nachdem die Briten da nicht mehr mitspielen. Das heißt, in manchen der Zukunftsentwicklungen ist Großbritannien natürlich Bremser. Und diese Bremse fällt weg. Das allein sollte natürlich nicht ein Grund sein. Brexit ist immer eine schlechte Angelegenheit. Wir müssen das jetzt niedrig halten. Wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass da Übergangs- und Regelungen gefunden werden, um einen Freihandelsvertrag, dass das wirtschaftlich unter Kontrolle bleibt, auch in anderen Bereichen, die etwa mit den Schulklassen angesprochen werden. In einem solchen Vertrag oder Nebenverträgen können wir auch Erasmus sichern, können wir Forschungszusammenarbeit sichern, müssen wir die Zusammenarbeit in der inneren und äußeren Sicherheit, in der Terrorismusbekämpfung festlegen. Das ist ja alles schon im vorbereitet, dieses entsprechend nach dem Verabschiedung des Ausstiegsvertrages zu verhandeln. Insofern bedeutet ja diese Politik, die von der Europäischen Union betrieben wird, die Frau May akzeptiert hat, auch wenn sie keine Mehrheit hat, dass wir den Schaden gering halten. Der Schaden übrigens für Großbritannien wesentlich größer wäre als für uns, wegen der unterschiedlichen Größenordnung.
Aber Fehler wurden ja auch hier gemacht im Wahlkampf vor dem britischen Referendum. 2016 war die EU kaum sichtbar, die hat sich trotzig rausgehalten.
Nein, sie hat sich nicht trotzig herausgehalten. Sie ist gebeten worden, sich herauszuhalten.
Aber das hätte sie ja nicht tun müssen.
Ja, aber wenn man jemand verhandelt hat und er sagt, wenn ihr jetzt eingesteigt, dann hindert er mich, dass ich die Mehrheit für drinbleiben sage. Nachhinein kann man sagen, wir hätten auch den Rat von Cameron nicht hören sollen. Das ist richtig.
Also es war doch ein Rat, kein Befehl, keine Aufforderung.
Nein, aber wenn man doch einen Partner hat, der dasselbe Ergebnis will und darum bittet, dass es taktisch besser ist, dass man sich aus der Kampagne selbst heraushält, ist es schwierig, diesem Rat nicht zu folgen.
Aber irgendwie klingt das ja nach einem politisch neurotischen Denken, wenn man so über viele Ecken argumentiert.
Nein, das ist der Punkt, dass Cameron nicht in der Lage war, das, was wir ausgehandelt hatten, was Zugeständnisse waren, wirklich in die öffentliche Diskussion zu bringen. Er war nie in der Offensive. Und wir müssen auch sehen, wenn man 10 Jahre lang erklärt, wie schlimm Europa ist, kann man in einer 6-wöchigen Kampagne nicht den Bürgern erklären, dass Europa eine gute Angelegenheit ist. Das gilt genauso für Nationalisten hier. Und manche, die meinen, indem sie sich ständig europakritisch äußern, und den Nationalisten, den AfDs und Le Pens die Stimmen wegzunehmen, genau ins falsche Richtung laufen, denn sie verstärken damit die Ziele.
Aber hätten sie
nicht,
Cameron
hat die Antieuropäer immer wieder gestärkt in den verschiedenen Etappen.
Aber hätten sie nicht gerade in dem Moment nicht auch die Lust verspürt oder verspüren müssen, hinzugehen, sich dahinzustellen, auch als Großbritannien-Kenner und zu sagen, hört mal zu, ich kämpfe aber hier aus Brüssel bei euch für den Erhalt der Mitgliedschaft.
Viele Freunde hier aus dem Parlament, aus Großbritannien, aus allen Parteien haben gekämpft, außer von UKIP. Und natürlich hätte ich Lust gehabt, dahin zu gehen, aber das war nicht möglich, weil der Partner sagte, es hilft nicht. Heute wissen wir, dass das falsch war. Aber damals war die Position so, bei demjenigen, der drin bleiben wollte, sich so zu verhalten.
Wann werden Sie das nächste Mal wieder da sein in Großbritannien?
In Nordirland werde ich Anfang Februar sein.
Dann gute Reise dorthin. Es ist noch etwas Zeit. Elmar Brok, dienstältester Europaabgeordnete in HR Info, obwohl er dieses Attribut nicht mehr gerne hört. Aber ich muss es doch noch einmal sagen. HR Info, das Interview, weitere Informationen zur Sendung und den Podcast zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Andreas Meyer-Feist.